Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 292. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und sonst niemand. Heute in etwas kleiner Runde. Das ist bei uns immer je nachdem, wer so Zeit hat. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, da wir alle unterschiedliche Arbeitszeiten und so weiter haben. Aber wie immer beginnen wir mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Und da am 24. April fand eine Veranstaltung statt in Hamburg im Universum Gym. Ja, das erstmal zu der Karte selber, die war ja zu sehen bei Bild Plus, deswegen haben wir beide die Veranstaltung auch nicht gesehen. Und selbst wenn man Bild Plus Abo hat, kann man das, glaube ich, auch nicht irgendwie rückwirkend noch schauen, wenn man das nicht live verfolgt hat. Auf jeden Fall war da der Hauptkampf im Leichtgewicht Artem Haratyunyan gegen wen? Gegen Wladyslaw Meinik. Und Meinik ist ja Ersatzgegner gewesen. Ja, das ist halt, weil Oliver Flores kurzfristig abgesagt hatte. Da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu erzählen, Samira. Warum kam es denn dazu, dass Wladyslaw Meinik überhaupt gegen Haratyunyan antrat?
Ja, und zwar ging es darum, dass Haratyunyan 3 Tage vor dem Kampf anscheinend ohne Gegner dastand, weil der Promoter von Oliver Flores, Ray Campbell, irgendwie unzufrieden mit seinen gebuchten Flügen war, weil er selbst 17 Stunden später als das dreiköpfige Flores-Team landen sollte. Also wenn das jetzt, also das ist der offizielle Grund, der bei Bild Plus stand. Und dann soll er halt seinen Boxer zurückgepfiffen haben, gesagt, er soll jetzt nicht mehr nach Deutschland fliegen. Der war anscheinend schon am Flughafen und ja, ist dann halt wieder nach Hause gefahren. Und Universum, ja, wollte den Kampf wahrscheinlich unbedingt dann trotzdem machen. Die haben sich auch bei der WBA beschwert, weil es so eine kurzfristige Absage kam und der Boxer hatte anscheinend Flores auch gesagt, dass er gerne boxen wollte. Er soll auch geweint haben am Telefon und er soll einen Abzockvertrag mit Campbell haben, der anscheinend dann 40% seiner Gage bekommt und normalerweise sind es ja so 10%. Ja, das ist jetzt so die offizielle Begründung, die man lesen konnte und die WBA überlegt jetzt halt diese Promotion, Havoc Promotion in Deutschland sperren zu lassen. Ja, anscheinend gab es dann noch einen Ersatzgegner, der dann aber einen positiven PCR-Test hatte und dann mussten sie halt wieder neu suchen und am Ende ist es dann halt der Ukrainer Wladyslaw Meinik, der 22-Jährige geworden, sehr spontan, das heißt, er war ja auch nicht besonders gut vorbereitet, beide waren nicht besonders gut aufeinander vorbereitet oder gar nicht und mussten halt dann boxen. Ja, alles nicht so perfekt gelaufen, würde ich mal sagen, für so einen WBA International Leichtgewichtstitelkampf. Aber das mit Bild Plus, das kann ich ja auch nochmal sagen. Also ich hatte auch einfach live, manchmal hat man ja live nicht immer so Zeit, dann stundenlang sich einen Boxabend anzugucken. Und finde ich echt schade, dass man dann heute nur noch irgendwie unwichtige Sachen dann sehen kann, wie irgendein Kurzaus-Zusammenschnitt vom Moderator oder vom Ringsprecher und dann hört man noch den Kommentator kurz was sagen, aber anstatt sie da halt kurze Ausschnitte von dem Kampf zeigen, so, das verstehe ich halt nicht. So, die zeigen halt die unwichtigsten Sachen, dann den Sieger kurz im Interview so, aber anstatt sie da wirklich mal den Kampf zusammenfassen oder so. Also es kommt einem so vor, als wollen sie gar nicht, dass man dann irgendwie später noch den Kampf sieht, wenn man ihn live verpasst hat. Also das ist irgendwie, also das machen ja andere Plattformen auch schon besser. Das wäre halt sehr wünschenswert, wenn sie zumindest irgendwie das dann für die Leute, die eh ein Abo haben, das irgendwo freischalten oder zumindest, dass man die Zeit bekommt, mindestens 3 Tage später noch oder eine Woche noch Zeit bekommt, sich dann die Kämpfe anzugucken, die man vielleicht noch sehen will oder interessant findet. Weil so können wir jetzt über das einigermaßen kontroverse Urteil, was ich so gehört habe, nicht wirklich sprechen und darauf eingehen, weil man halt live das da nicht geschafft hat, es zu gucken. Also das ist halt so auch für uns so schade, aber so lohnt sich halt so ein Bild-Plus-Abo, selbst für 99 Cent würde ich das, also lohnt sich das dann nicht, weil, weiß ich nicht, ich finde das einfach nervig, sowas.
Korrekt, weil die Kämpfe, die zeigen, dass du hast ja auch keine wirkliche Zeit, wann das ist, und das verhindert natürlich auch oft, dass man es wirklich live schaut, immer. Und weiß ich nicht, das ist halt schon ein bisschen blöd, wenn wir da nicht wirklich auf den Kampf eingehen können, ne? Auch irgendwo bei YouTube oder so. Ich meine, es ist kein Kampf, den die Welt groß interessiert, deswegen wird es ja auch kaum irgendwo zu finden. Aber ist das schon schade, weil wir da jetzt natürlich nicht drüber vernünftig reden können, weil das Urteil eben auch so, wie du schon sagst, vielleicht kontrovers war, vielleicht war der Kampf auch einfach eng. Man kann, denke ich, so sagen, nach all dem, was ich so gelesen habe, war der Kampf halt wirklich fürchterlich eng. Und man hätte es wohl jedem von beiden geben können. Also es war wahrscheinlich eher ein klassisches Draw, so tendenziell, wo Senarat Union halt das Urteil bekommen hat. Ob das verdient war, können wir halt nicht sagen, ne? Aber es war auf jeden Fall eng, und das würde ich so als Vorzeichen für Harald Unions Karriere, weil ich finde das ein bisschen schwierig, weil dass beide eingesprungen sind, also dass beide einen neuen Gegner hatten, das ist ja klar. Also dieses Handicap haben beide. Aber dass Harald Union wahrscheinlich schon tendenziell deutlich besser vorbereitet war als Melnik, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und wenn man gegen sich so einen Mann, der sicherlich nicht schlecht ist, auf gar keinen Fall, aber wenn man sich gegen den schon so schwer tut, sind das ja keine wirklich schönen Vorzeichen. Ich meine, meine Meinung ist halt auch, dass bei Artem Harit Julian es fehlt einfach auch an Punching Power, und wenn es dann wirklich gegen richtig gute Leute geht, glaube ich, dass die einfach durch ihn durchlaufen. Also, hart gesagt, also ich glaube nicht, dass er dem viel entgegenzusetzen hat. Und deswegen sehe ich in Harit Julian einen soliden Boxer, der guten Skill hat, keine Frage, aber ich glaube, um da irgendwie im Leichtgewicht vorne anzugreifen, fehlt es da eigentlich an der Punching Power und an Durchsetzungsvermögen, weil ja, ich sehe das schwierig bei Harit Julian. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber ich sehe das so nicht, wie das ausgehen kann, wenn da wirklich so elitäre Leute kommen. Dann, ja, weiß ich nicht. Sehe ich da gewisse Schwierigkeiten, dann quasi auf den Zug kommen.
Ja, man kann halt quasi ihm noch zugute halten, dass er halt eine sehr lange raus aus dem Ring war. Also das kann man dann sagen, okay, seinen letzten Kampf hatte er halt am 25.01.2020 gemacht, in Hamburg auch, gegen Miguel Cesario Antin. Ja, er ist halt nicht wirklich so drin, so im, war wahrscheinlich auch Ringrost anzusehen, würde ich einfach mal so sagen, weil er einfach jetzt nicht busy war. Dazu hat er, glaube ich, auch mit seiner linken Hand da Verletzung, einmal irgendwie Hand gebrochen, da hat eine Titanplatte drin, dann einmal Daumen oder so, also jetzt nicht seine Schlaghand, aber Führhand ist halt auch nicht so toll, wenn du schon jetzt, ja schon, ich meine, er ist 30, aber trotzdem, er ist nicht am Anfang seiner Karriere, er ist ja schon eine Weile so Profi, hat auf jeden Fall schon Probleme mit der Hand, so, das ist halt auch nicht so toll, obwohl die Hand vielleicht jetzt besser hält, wenn da eine Titanplatte drin ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das eigentlich so gerecht ist, wenn man dann so boxt, ne, mit so einer Titanplatte ist eigentlich viel härter, vielleicht als die Knochen, keine Ahnung. Das ist aber eine andere Debatte, da könnte man auch mal irgendwie mit dem Arzt drüber sprechen. Ein ganz interessantes Thema. Aber es haben ja viele Boxer dann auch, ne, auch im Kiefer oder wenn da irgendwas gebrochen ist. Ja, auf jeden Fall war das jetzt, glaube ich, auch nicht so seine Glanzleistung. Dazu hat er halt auch die Gewichtsklasse gewechselt. Er hat ja dann noch ein bisschen abgenommen vom Superleichtgewicht ins Leichtgewicht runter. Das hat man vielleicht dann auch gesehen, dass er da noch nicht wirklich, oder dass er vielleicht auch dann vielleicht Probleme hat. Er selbst erstmal da klarkommen muss und gucken, ob das dann auch wirklich die Gewichtsklasse ist, wo er dann auch bleiben will, oder ob das dann vielleicht doch nicht so seine Skills da so zum Vorschein kommen. Das ist halt alles so noch nicht klar, also da muss man jetzt natürlich dann die weiteren Kämpfe, die dann vielleicht jetzt noch regelmäßiger kommen, beobachten. Aber wenn man sich natürlich jetzt die Gewichtsklasse anguckt, da sind natürlich sehr heiße Namen. Und wenn man die natürlich mit einem Harutjunian vergleicht, dann weiß man, also das ist ja einfach unnormal so, was da so an der Weltspitze ist. Mit Platz 1 Teofimo Lopez, dann Javonta Davis, Vasyl Lomachenko, dann haben wir noch Ryan Garcia. Also ich meine, wenn man, also da... Das sind schon Klassenunterschiede, die man dann natürlich hat. Und das hat man jetzt nicht nur bei Harutjunian, sondern bei fast allen deutschen Boxern. Das soll jetzt auch keine Beleidigung sein. Das ist einfach objektive Einschätzung von außen des Könnens. Aber er ist natürlich so auf anderem Level natürlich ein sehr begabter Boxer. Aber ich glaube, er wird sehr große Probleme haben, wenn er sich langsam so den 3-Sterne-Kämpfen bei Boxrec nähert. Schon da. Also ich meine, wenn er jetzt schon Probleme hatte, ist es, wie du halt gesagt hast, gegen eigentlich ein No-Name. Aber Ukrainer sind halt auch immer ein bisschen gefährlich, ne? So gerade mit so nicht so schlechten Rekord hätte man, ja, ist jetzt nicht der leichteste Gegner. Positiv kann man sagen, oh, Gegner auf Augenhöhe und so. Aber ich glaube nicht, dass das so geplant war, dass er so als Heimboxer den knappen Sieg bekommt. Da muss man sich jetzt auch, glaube ich, nicht drüber aufregen. Das ist jetzt auch verständlich. Aber es müsste den Leuten da schon zu denken geben, inwieweit man ihm da noch größere Steigung und wie schnell vor die Fäuste setzt. Weil das kann sehr böse enden, wenn er da irgendwie sehr starke Leute ganz schnell jetzt im Ring begegnet. Also das ist... Da sehe ich halt auch dann schwarz für ihn. Also, ja. Auch wenn ich es mir anders wünschen würde.
Ja, natürlich, natürlich. Man kann ihm alles gönnen, aber ja, ich persönlich stelle es mir schwierig vor. Er kann es gerne vom Gegenteil überzeugen, aber mal gucken. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht kommt es ja für dich noch zum Kampf gegen den Gegner, der abgesagt hat, aber ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Es ging auf jeden Fall um den WBA-International-Titel, ja, das bringt ihn so ein bisschen in den WBA-Rankings voran, aber ja, muss man gucken, wie es da weitergeht. Ich bin gespannt und hoffe da mal auf irgendwann ja, einen recht starken Gegner und dann wird man vielleicht auch schlauer sein. Vielleicht kann er sich auch steigern, wird man sehen. Ansonsten, ja, kann man eigentlich nicht viel sagen auf der Card. Sinat Gashi hat da geboxt, Rafael Bejaran, Rostam Ibrahim. Das sind so die Namen, die man kennt, die wahrscheinlich auch, ja, wenn man die Gegner sieht, wahrscheinlich doch alle gewonnen haben. Gut, dann kommen wir zu der nächsten Veranstaltung. Und in England, da ist auch eine Veranstaltung, die wir zumindest kurz erwähnen wollen. Da gab es von Frank Warren eine kleine Veranstaltung. Denzel Bentley verlor da gegen Felix Gash um den Commonwealth und BBC BB-Titel im Mittelgewicht. Ja, und Callum Johnson kämpfte noch im Light Heavyweight gegen einen Emil Markic und gewann da auch, ja, wie zu erwarten eigentlich, ja, sehr schnell. Und ja, sonst gibt es zu der Veranstaltung eigentlich auch nicht allzu viel zu sagen. Aber es gab noch eine Veranstaltung, die vielleicht größte an dem Wochenende. In Florida, in der Silver Spurs Arena von Bob Arum. Und da kämpfte Emanuel de Navarrete gegen Christopher Diaz um den WBO-Titel im Federgewicht. Den Kampf hast du gesehen. Wie gefiel er dir?
Ja, genau, den Kampf habe ich gesehen und der war auch sehenswert. Also, können wir nochmal sagen, im Federgewicht boxte der Favorit Emanuel Navarrete gegen Christopher Diaz. Und ja, in meiner Prognose hatte ich mich auf einen Punktsieg von Navarrete festgelegt. Fast wäre es dazu gekommen, aber der Kampf wurde dann doch noch knapp vorzeitig gestoppt. Und ehrlich gesagt, die ganze Zeit im Kampfverlauf habe ich auch immer so gedacht, dass der Kampf dann vielleicht gar nicht mehr bis zur 12. Runde geht. Das war schon extremer, spannender Kampf, ist viel passiert. Ich kann ja mal einsteigen. Also die beiden haben sich erstmal ein bisschen ruhig abgetastet, so die erste Runde. Und Christopher Diaz war ein bisschen defensiver zu Beginn. Dann hat er angefangen, so gute Konter zu setzen, hat auch getroffen. Man hat gleich gesehen, er ist natürlich der schnellere Mann gewesen. Er war ja auch der kleinere mit der kürzeren Reichweite, also beweglicher auf den Beinen, bessere Beinarbeit, ist zum Körper gegangen von Navarrete. Und Navarrete hat halt direkt versucht, seine sehr langen Aufwärtshaken anzubringen. Also hat er direkt ab der ersten Runde versucht. Und er war natürlich der größere Mann, physisch überlegen, krasse Reichweite. Das, also, dass die überhaupt eine Gewichtsklasse sind, ist auch schon verwunderlich, wenn man die beiden sieht. Wurde dann zum Ende hin immer aktiver. Und insgesamt kann man sagen, er hat halt einen sehr unorthodoxen Boxstil. Seine Schläge kommen aus allen Winkeln. Man kann nie wissen, wo da irgendwas herkommt. Man sieht sie halt auch nicht immer so. Deswegen macht es ihn halt ziemlich gefährlich. Erste Runde hat sich dann bei mir Navarrete gesichert, weil Christopher Diaz halt ein bisschen zu defensiv war. Die zweite Runde kam Diaz dann aktiver zu Beginn rein, hat das Tempo erhöht, trifft auch. Und ja, auch mit einer harten Rechten zum Beispiel. Dann hat er eine gute Kombination, Dreierkombi abgefeuert. Und da dachte ich dann so, ja, jetzt, zweite Runde, ist Diaz im Kampf angekommen. Navarrete hat dann nicht so wirklich geschafft, so die Distanz zu halten. Und er hatte auch links am Knie so eine Bandage. Da wusste man jetzt nicht so, beeinträchtigt es ihn extrem oder dass auf jeden Fall im Trainingscamp irgendwas passiert. Aber da er jetzt eh nicht so, ich meine, der muss, hat sich jetzt eh nicht so eine krasse Beinarbeit gehabt wie Diaz, deswegen, ich habe da jetzt nichts gesehen, so, also er hat sich, hatte jetzt, es sah nicht so aus, als hätte er Schmerzen bei seiner Bewegung, aber er hatte jetzt auch nicht so durch so eine krasse Beinarbeit geglänzt wie jetzt Diaz, deswegen war die Runde weg. Dann dritte, vierte, also erstmal die dritte, wieder Navarrete-Runde, der dann auch härter getroffen hat und das Timing von Diaz ein bisschen kaputt gemacht hat, seinen Rhythmus gestört hat. Also das hat ihm dann sehr zugesetzt. Da hat man gesehen, okay, Navarrete macht jetzt langsam so seinen Kampf. Und vierte Runde, dann kam der erste Knockdown mit den von mir vorhergesagten linken Aufwärtshaken, weil ich ja auch schon mich darauf festgelegt habe, dass Diaz halt nicht so die beste Doppeldeckung hat. Er lebt ja auch sehr von seinen Reflexen. Und dass er halt irgendwann halt da diese Aufwärtshaken fressen wird. Und so war das halt dann auch in der vierten. Also da wurde er angezählt, ist halt runtergegangen nach dem linken Aufwärtshaken, wurde angezählt bis 8, ist dann hochgekommen, hatte dann Glück, so, weil nur noch 25 Sekunden bis zum Ringgong waren, hat es dann überbrückt und quasi überlebt, so geschafft. Dann fünfte Runde habe ich sogar Diaz wiedergegeben, weil er halt viel aggressiver war, gezeigt hat, er ist wieder da, er will den Kampf gewinnen, so. Sechste Runde habe ich ihm auch gegeben, also manche waren ein bisschen knapp, muss man ihm nicht unbedingt geben, aber für mich war er da der präsentere Mann und hat da auch sehr gut geschafft, die im Infight so die Distanz zu überbrücken und auch seine Treffer zu setzen, hat dann auch ein bisschen geklammert, ist ein bisschen unsauberer Boxer, kann man sagen. Siebte Runde war wieder interessant, weil da gab es einen Punktabzug für Diaz, weil sich Navarrete halt so ein bisschen nach vorne geduckt hat und er so mit so einem leichteren Schlag auf seinen Rücken getippt oder gehauen hat. Also das war jetzt wirklich kein harter Schlag, aber das darf man halt nicht. Da war der Punktrichter sehr streng und hat ihn halt gleich einen Punkt abgezogen. Aber er hatte ihn halt schon auch in der vorherigen Runde mal verwarnt, wegen so hinten irgendwie hinten am Rücken schlagen. Deswegen, es war jetzt auch nicht das erste Mal. Und achte Runde war Actionrunde. Das war eine 10-7 Runde. Da war es halt wieder ein linker Aufwärtshaken, der Diaz runtergeschickt hat. Und das war halt, ja, das war halt, der ist da immer wieder so reingelaufen, beziehungsweise hat sich immer wieder bei seinen Kontern geöffnet und hat die halt immer wieder so kassiert. Und er ist dann zwar wieder aufgestanden und Navarrete hat aber wieder nachgesetzt mit wirklich einer Schlagserie, auch zum Körper. Ich glaube, er ist durch einen Körpertreffer dann verzögert runtergegangen, aber er hat da so einige Treffer kassiert, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, welcher da der härteste war. Auf jeden Fall an den Seilen hat er halt diese Schlagserie kassiert und ist dann halt nochmal runtergegangen und wurde angezählt, also zweimal runter. Er hat danach auch geblutet, so aus Mund und Nase und hat Navarrete in dieser Runde 28 Powerpunches abgefeuert und es war dann eine 10-7 Runde, also sah es schon recht schlecht aus für Diaz. Dann fasse ich das mal ein bisschen größer zusammen. Dann war es natürlich Navarretes Fight so. Die nächsten beiden Runden hat er weiter seinen Stil gut durchgeboxt. Diaz war beeindruckt. Er kam dann wieder am Ende des Kampfes ein bisschen so zurück in der 10. Runde bei mir. Hat wirklich Kämpferherz gezeigt, hat gezeigt, so gewusst, er braucht einen Knockdown, um diesen Kampf zu gewinnen oder einen K.O., einen endgültigen so. Und hat dann bis zur 12. Runde, dachte ich, ja, bis jetzt macht er das ja eigentlich ziemlich gut. Vielleicht hat er die 12. Runde auch noch so. Aber dann ja, wurde er wiedergestellt, kam ein erneuter Knockdown und bleibt halt vor Navarrete stehen. Das war halt auch nach einer Schlagserie, wo er halt extrem getroffen wurde. Und er hat vorher schon so viel genommen. Also das war wirklich extrem. Und dann wollte der, also er ist wieder aufgestanden. Er steht ja immer so bei 8 wieder auf. Also er ist noch nicht komplett weg, sondern er weiß genau, zu welcher Zeit er wieder hochkommen muss. Das hat er perfekt getimt. So, er war auch nicht so ganz schwer erhört. Auf jeden Fall waren da noch 40 Sekunden bis zum Ende des Fights. Und dann wollte der Ringrichter wieder freigeben den Kampf. Und dann hat die Ecke von Diaz so signalisiert, nee, Aufgabe, so hat die Hände so hochgemacht. Der Ringrichter ist darauf eingegangen, hat dann den Kampf quasi kurz vor Ende gestoppt. Und dann war es halt ein TKO für Navarrete und es war halt eine extreme Glanzvorstellung. Also krass, also nicht jeder, er hat keinen schönen Stil unbedingt, also wenn man so schönes, feines, sauberes Boxen mag. Aber sehr effektiver Mann, sehr stark und ich finde auch nicht, dass er overrated ist, so wie Tommy meint. Also ich finde, er hat jetzt gegen den starken Gegner eigentlich gezeigt, dass, also wer den so oft niederhaut, also das ist wirklich unglaublich gewesen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ja, krass, also sehr sehenswerter, actionreicher Kampf von beiden. Wirklich.
Ja. Gut. Ja, sonst noch auf der Card Josue Vargas gegen Willy Shaw. Vargas gewann nach Punkten sehr deutlich. Edgar Berlanga gewann auch klar gegen Demond Nicholson. Und vielleicht noch das Draw zwischen Jermaine Ortiz und Josef Adorna oder Adorno ist vielleicht noch erwähnenswert. Gut, dann wäre es das soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau.
Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
Und da gibt es am Freitag, den 30. April, eine Veranstaltung in England von Frank Rowan, Muruti, Madlane, ich vermute mal, so spricht man ihn aus, im Fliegengewicht kämpft gegen Sonny Edwards. Ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, diese Veranstaltung. Aber, ja, das wirkliche Highlight des Wochenendes findet natürlich Samstag in der Manchester Arena statt. Und zwar dort, ja, trifft Derek Chisora auf Joseph Parker. Ein doch sehr interessanter Kampf. Es ist auch schon interessant zu sehen, dass Joseph Parker als Neuseeländer nach England kommt und da Derek Chisora kämpft. Was ich sehr löblich finde. Könnte doch ein sehr interessanter Kampf werden. Ich meine, die Vorzeichen sollten eigentlich relativ klar sein. Parker ist sicherlich der Favorit. Aber Chisora ist natürlich auch kein Mann, durch den man eben mal so durchmarschiert. Ne? Das ist schon, ja, schon ein starker Mann. Und ich persönlich würde einfach mal mit einem knappen Punktsieg von Joseph Parker oder davon ausgehen. Was denkst du denn da darüber, Samira?
Ja, erstmal freue ich mich auf den Kampf so, weil das, glaube ich, ein recht spannender und enger Kampf werden kann. Ist vielleicht auch nicht so unwichtig, wo der stattfindet. Also, dass jetzt doch Derek Chisora da quasi der Heimboxer ist. Er ist ja auch der, der dann in England quasi die Fans anzieht, beziehungsweise das Geld dann macht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das eine Pay-Per-View-Veranstaltung in England ist. Ich glaube schon, dass ich das so gehört habe, dass die Leute da auf jeden Fall was für zahlen müssen. Dass er da sozusagen natürlich der Big Name ist. Ja, die Vorzeichen, also ich würde dir schon zustimmen, dass auf jeden Fall Joseph Parker so der leichte Favorit erstmal im Vorhinein ist, aber was gegen ihn spricht, sind ja so ein bisschen seine letzten oder auch besonders ja, seine letzten Leistungen oder auch gegen Junior Farr, da hat er ja wirklich gar nicht so überzeugt, da hatte man manchmal so das Gefühl, ihm fehlt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so Killerinstinkt oder so. Also manchmal denkt man, ja, er könnte jetzt noch so ein bisschen mehr aufs Gas drücken, mehr zeigen, dass er der Dominator ist. Und ja, aber er ist natürlich auch der jüngere Mann. Er stand natürlich auch schon gegen erfahrene Leute im Ring. Er stand ja auch schon 12 Runden gegen Anthony Joshua im Ring. Er hat Dillian White geboxt. Ja, Andy Ruiz hat er auch 12 Runden im Ring gestanden. Aber natürlich, seine letzten Leistungen haben mich jetzt nicht so beeindruckt. Ich glaube, auch viele andere nicht. Deswegen ist da eher so ein Negativ-Trend zuletzt gesehen, kann man da sehen, wenn man möchte. Und bei Chisora ist es vielleicht eher ein bisschen anders, würde ich sagen. Also er hat halt einfach Er hat natürlich zuletzt gegen Usyk so verloren, aber Usyk ist halt auch Usyk und da hat er halt nach Punkten verloren und da muss man sich halt auch nicht verstecken, wenn man gegen so jemanden nach Punkten verliert. Und sonst sah er halt zuletzt einfach nicht schlecht aus. Selbst in seinen Niederlagen sah er nicht schlecht aus oder bis zu irgendwelchen Abbrüchen gegen Dillian White und so. Er sah immer stark aus oder hat teilweise lange dominiert. Gegen Agit Kabayel kann man ja auch nochmal, das war ein sehr enger Kampf, den hätte Kabayel auch verlieren können. Das war auch nicht unbedingt eine so klare Niederlage. Also viele, sein Rekord ist nicht so klar, wie das auf den ersten Blick scheint, würde ich einfach mal sagen. Und deswegen ist er da erst von seiner Leistung, finde ich, eher auf so einem Aufwärtstrend, aber er ist natürlich auch schon 37, er ist der ältere Boxer. Und ja, also sagen wir mal so, also ich würde auch mit einem Punktsieg, mit einem knappen Punktsieg für Parker gehen, aber man kann sagen, ich wäre, glaube ich, auch nicht überrascht, wenn zu Hause doch Chisora ganz knapp nach Punkten vielleicht gewinnt. Also wenn das sehr eng wird und das halt in UK ist und Eddie Hearn der Promoter und so, dann bin ich mir nicht sicher, ob Parker dann auch den Kampf unbedingt bekommt, wenn das wirklich zu knapp ist. Oder was meinst du? Ist das so, könntest du das vorstellen oder denkst du doch eher, dass es so knapp nicht werden könnte?
Das ist eine gute Frage. Ist schwer zu sagen. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das äußerst knapp wird oder dass vielleicht Chisora das vielleicht sogar gewinnt. Also auszuschließen ist das nicht. Also Chisoras Vorstellung gegen Usyk war jetzt nicht so schlecht, wie du schon sagtest. Und wer weiß, wie Parker in Form ist und wie er damit so klarkommt. Ich meine, er hat ja auch einige Veränderungen jetzt hinter sich. Wir werden sehen, in welchem Zustand er da anreist. Ich hoffe natürlich in einem guten, aber das wird auf jeden Fall, finde ich, eine sehr, sehr interessante Standortbestimmung für Parker. Sollte er Chisora recht souverän schlagen, ist das für mich ein Ausrufezeichen. Also das reicht schon eigentlich ein Sieg, wo man sagt, oh, den hat er klar gewonnen, verdient gewonnen. Das finde ich schon ein Ausrufezeichen dann. Und ja, für Chisora ist es halt auch eine Riesenchance. Also das ist natürlich auch ein Kampf, wo sich der Sieger sicherlich auch wieder für sehr hohe Aufgaben, vielleicht sogar irgendwie ein Tilt-Shot oder so, empfiehlt, weil das ist schon äußerst, äußerst spannend. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Sicherlich für mich Parker leichter Favorit, aber
also wenn es fair zuläuft, ne, dann würde man auf jeden Fall sagen, Parker ist so grundgenommen der leichte Favorit, aber halt auch nicht zu klar. Und heute ist der 25. April 2021 und bei Bwin, jetzt beim Wettanbieter, ist Joseph Parker auch der Favorit. Also 1.57 für Parker und Jake Chisora, wenn du auf ihn setzt, 2.37. Also ist schon, die Rollen sind schon ein bisschen verteilt so. Unentschieden 23 ist die Quote. Ja, aber es ist vielleicht sogar enger, als das da so wiedergespiegelt wird. Also es ist schwer zu sagen. Also ich will natürlich jetzt auch nicht irgendwie da Leuten irgendwelche Sachen unterstellen, aber es ist halt so, bei Heimboxern haben halt immer einen leichten Vorteil. Und wenn das wirklich so um zwei Runden geht, die dann extrem eng sind, dann kann das schon dann ausschlaggebend sein, wo geboxt wird. Sagen wir mal so, man wäre nicht überraschend, wenn auch vielleicht Chisora das Punkturteil bekommt. Also ich wäre da jetzt nicht so überrascht, das ist wirklich
nein.
Eigentlich sehr offen, also leichte Tendenz zu Parker, aber eigentlich ist es schon fast schon ein sehr offener Kampf. Also alles ist möglich, ne?
Ja, genau. Wie gesagt, wollen wir sehen, vielleicht sind ja Parkers Änderungen, also hier der Trainingsstandort und vom Trainer, glaube ich, hat er auch gewechselt. Vielleicht sehen wir ein bisschen veränderten Parker, aber man kann den Boxer nicht neu erfinden. Ich denke, der ist das, was er ist und Chisora ist ja auch das, was er ist. Er kann das, was er kann und das kann er gut und ist einfach ein fürchterlich unangenehmer Gegner für eigentlich jeden. Parker ebenso. Also mit Parker taten sich ja selbst Joshua und White taten sich jetzt auch nicht so leicht gegen Parker. White schon gar nicht und ja, mal gucken, was dann passiert. Also ich freue mich sehr auf den Kampf. Spannendes Ding. Wie soll ich sagen, es ist vielleicht so mit das Beste, was man im Best of the Rest machen kann nach den Elite-Boxern im Heavyweight, ist das schon eine sehr schöne Ansetzung. Gut, kommen wir zu einem weiteren Kampf. Da kämpft auch Dimitri Bivol gegen Craig Richards. Ja, Craig Richards, Engländer, eine Niederlage im Rekord, ein Draw. Ist, denke ich, eigentlich so, also wird kein Problem sein für Dimitri Bivol. Bivol ist sicherlich einer der besten Boxer auf diesem Planeten. Ist vielleicht, wenn man jetzt eine Pound-for-Pound-Liste sich anguckt, nicht so weit vorne, aber wenn man jetzt so die Legacy rausnimmt aus der Pound-for-Pound-Liste und jetzt wirklich nur nach Können geht, dann muss man Bivol schon sehr weit vorne haben, was so eine, ja, nur Skill-Pound-for-Pound-Liste angeht, weil der ist schon verheerend gut. Also ich denke, da wird Craig Richards, der sicherlich ein solider Mann ist, aber gegen den Mann aus Kirgisien wird er einfach chancenlos sein. Also Bivol ist halt ziemlich auch über jeden Zweifel erhaben. Für mich auch ein absolut elitärer Mann und da, ja, sollte eigentlich nichts anbringen. Ich denke nicht, dass du wirst es ähnlich sehen, Craig Richards chancenlos, oder?
Ja, kann ich mich dir anschließen.
Gut, dann kommen wir noch es sind noch mehrere Kämpfe auf der Karte, die erwähnenswert sind. Einmal James Tennyson, der kämpft gegen Giovanni Strephon. Ein ganz interessanter Kampf im Leichtgewicht. Ein weiterer Kampf im Leichtgewicht, diesmal von einer Frau, und zwar von Katie Taylor, auch sicherlich eine der besten Boxerinnen auf diesem Planeten. Ob sie die beste ist, kann man darüber streiten, aber auf jeden Fall eine der besten, kämpft gegen Natasha Jones. Auch nicht so uninteressant, aber sollte eigentlich auch kein großes Problem für Katie Taylor sein. Kann man sich gut angucken, aber ist jetzt sicherlich auch kein ganz, ganz Top-Kampf im Frauenboxen, aber schon solide, auf jeden Fall. Ansonsten noch erwähnenswert, im Mittelgewicht Chris Eubank Jr. kämpft gegen Marcus Morrison. Ja, also ist schon auch ein netter Kampf, ne? Morrison, ja, hat zwar 3 Niederlagen, aber es ist okay, aber es sollte auch keine große Hürde für Eubank sein. Man kann es so als Stay-Busy-Kampf sehen. Ansonsten würde ich doch ganz gerne den Sohn von Ricky Hatton empfehlen, der im Superfedergewicht gegen TBA kämpft. Also auch da wird sicherlich ein Gegner mit sehr überschaubarer Qualität antreten, aber dann kann man vielleicht mal wieder den Keppel Hatton sich angucken und gucken, ob er vielleicht auch einen Sprung gemacht hat. Leute mit seinem Talent verfolgen wir eigentlich oder erwähnen wir kaum, aber es muss einfach sein, weil er ist der Sohn von Ricky Hatton und allein das schafft ja auch schon genug Aufmerksamkeit in England. Gut, ansonsten noch Fitzgerald auf der Card gegen TBA, da kannst du auch nichts gegen sagen, weil der Gegner einfach noch nicht feststeht. Aber insgesamt, ja, sehr nette Veranstaltung. Sollte man auf jeden Fall auch sich nicht entgehen lassen. Ist auf jeden Fall da einiges.
Läuft auf The Zone, kann man ja mal sehen. Also für uns deutsche Zuschauer, wir können es ja auf The Zone schauen, was halt sehr schön ist.
Genau. Ja, und vielleicht noch eine weitere Karte an dem Wochenende, auch am Samstag, beziehungsweise dann ja am Sonntagmorgen deutscher Zeit, am 1. Mai, ist eine Karte im Dignity Health Sports Park in Carson, Kalifornien zu sehen bei Fox USA Pay-Per-View-Veranstaltung. Okay. Im Superweltergewicht Sebastian Fundora kämpft gegen Jorge Cotta. Ganz interessant. Sicherlich von den Namen her die interessanteste Ansetzung, also nur von den Namen, nicht jetzt unbedingt vom Talent, ist Andy Ruiz, wird gegen Chris Areola kämpfen. Ja, zwei durchaus interessante Leute. Areola ist natürlich auch schon 2 Jahre nicht mehr aktiv gewesen und dann vor 2 Jahren hat er seinen letzten Kampf gemacht, den er auch verloren hat. Ist die Frage, in welcher Form er antritt, aber die Frage ist natürlich bei Andy Ruiz auch so. Ich denke, Andy Ruiz wird deinen Kampf relativ leicht und locker gewinnen, weil einfach Areola durch ist. Also er wird ihn wahrscheinlich verheerend verprügeln und Areola wird fürchterlich bluten. Und ja, ich glaube, da ist auch kein wirklich fitter Andy Ruiz vonnöten. Aber ich hoffe einfach, beide scheinen einigermaßen gut in Form zu sein für ihre Verhältnisse. Und ja, mal gucken. Richtig schlauer sind wir nach dem Kampf nicht, weil es schwer zu sagen sein wird, wie beide in Form sind. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, die beiden gegeneinander. Da bin ich durchaus mal gespannt, in welcher Form sich vor allem Andy Ruiz zeigt. Weil ich hoffe, in guter. dann ist er sicherlich auch noch ein Kandidat für höhere Aufgaben, wenn er irgendwie dann noch ein bisschen zur Vernunft kommt und ein bisschen fit ist. Weil ja, fitter Andy Ruiz ist ein Faktor.
Ist er ja schon. Also es sieht auf jeden Fall so aus. Bei Andy Ruiz, ja. Der hat ja seit kurzem jetzt mit dem Team von Canelo trainiert, also mit Reynoso, unter Coach Reynoso und auch mit Canelo selbst. Ich glaube auch Ryan Garcia war da ab und zu mit dabei in dieser Trainingsgruppe und man weiß natürlich immer nicht, ob diese Fotos, das dachte man auch schon bei anderen Kämpfen von Ruiz, dass da irgendwelche durchtrainierten Fotos echt sind so. Aber man sieht auf jeden Fall wieder so Fotos von ihm, wo er ziemlich durchtrainiert und sehr gut in Shape aussieht. Also wenn das die Realität ist, was ich mir vorstellen kann, wenn du in so einem Trainingscamp bist, da bist du vielleicht auch ein bisschen motivierter. Dann können wir uns auf einen sehr starken Andy Ruiz einstellen und dann kann der Kampf gegen Chris Ariola auch vorzeitig beendet werden, weil wenn er ziemlich wirklich so fit ist, wie er aussieht und Ariola ist halt auch schon 40, hast du ja schon erwähnt, hat erstmal hat er gegen die guten Leute alle verloren, wenn er gegen die im Ring stand, ist da fast immer K.O. gegangen, wurde vorzeitig geschlagen. Okay, gegen Kovnacki jetzt zuletzt nicht, aber auch sonst gegen Wilder zum Beispiel. Okay, da ist jetzt auch keine Schande, da sind schon viele Leute vorzeitig zu Boden gegangen und auch Steven. Ja, es ist halt höchstwahrscheinlich, dass wenn man sowieso so lange jetzt seit 2019 den letzten Kampf hatte, dann so lange raus ist und dann vielleicht nochmal zurückkommt, weil man ein bisschen Geld machen will, dass man da jetzt nicht mit 40 Jahren so übermotiviert ist, sondern einfach nochmal irgendwie Geld mitnehmen will. Und wenn du dann gegen vielleicht sogar einen fitten Andy Ruiz in den Ring steigst, dann kann das echt schon, also dann würde ich wirklich auf einen K.O.-Sieg von Ruiz tippen, auf einen vorzeitigen Sieg, weil wenn ich mich jetzt nicht von den Bildern täuschen lasse, weil also ich traue ihm zu, auf jeden Fall in einer sehr guten Shape zurückzukommen, was ich hoffe. Ich meine, zuletzt haben wir ihn natürlich gegen Anthony Joshua gesehen, wo er halt nicht so gut aussah. Ich denke, er hat aus diesem Kampf gelernt, dass er da nicht mehr so übergewichtig quasi mit 128,6 Kilo in den Ring steigen wird, zumindest auch so unaustrainiert und so langsam auf den Beinen ist, sondern er darauf setzt, dass er halt schnell sein muss und dass er halt dann in der Nahdistanz irgendwie seine harten Hände anbringen kann. Deswegen lebt er eigentlich auch von seiner Schnelligkeit und ist auch der technisch bessere Mann und wird ihn da in der Nahdistanz bestimmt auch treffen können. Und ich denke, wenn du da neben Canelo trainierst, dann kannst du dich einfach, dann ist es nicht erlaubt, dich da einfach gehen zu lassen. Da bist du schon, glaube ich, schon ein bisschen diszipliniert. Und ich freue mich da ein bisschen Ruiz zu sehen, also auch seine Form und zu sehen, dass er vielleicht auch wieder zurück ist und die Leute ein bisschen irgendwie beeindrucken kann. Auch wenn der Kampf jetzt nicht irgendwie auf Riesenniveau ist, das ist ein klarer Sieg für Ruiz. Man muss sich halt nur fragen, wie. Ich hoffe, es wird deutlich und ich hoffe, er kann beeindrucken, so damit wir ihn bald in größeren Kämpfen wiedersehen, die dann auch noch interessanter sind.
Ja, wird man sehen. Ich bin immer ein bisschen skeptisch bei Leuten, die einfach so stark abnehmen und also das ist natürlich sehr begrüßenswert, aber die Frage ist halt, wie man das macht. Wenn man das nicht vernünftig macht, geht da sicherlich auch ein gewisser Muskelverlust und keine Formsteigerung mit einher. So, ne? Das ist ja wahrscheinlich nicht so einfach. Und ich hoffe wirklich, weil Andy Ruiz hat ja wirklich enormes Talent, dass er irgendwie einigermaßen fit ist und das gut gemacht hat und auch in guten Händen ist, weil dann ist ja einfach auch für jeden ein wirklich interessanter Gegner. Ne? Und ich denke, dass er wird Ariola auch vorzeitig schlagen. Und dann wird man halt sehen. Ich will halt einfach sehen, dass Ruiz gut in Form ist, dass er vielleicht auch irgendwie gute Hände schlägt, dass er ein bisschen Power hintersteht. Nicht so saftlos, so wie in seiner letzten Vorstellung. Aber ich denke, bin da auch recht frohen Mutes. Mal gucken. Ich bin durchaus gespannt. Ansonsten gibt es noch eine nette Ansetzung. Auf jeden Fall Iris Lander Lara kämpft gegen Thomas Lamann oder Lamanna, so spricht man ihn aus. Ja, sollte eigentlich auch kein, ist sicherlich ein solider Mann, aber für Lara sollte er keine Probleme darstellen. Lara sicherlich also auch nicht der Hardhitter, aber da wird's, denke ich, einen sehr klaren Sieg von Lara geben, der sicherlich auch einer der besseren Boxer auf diesem Planeten ist. Ja, vielleicht noch im Federgewicht erwähnenswert, Eduardo Ramirez kämpft gegen Isaac Avelar um den WBA-Interimstitel im Federgewicht. Und Omar Figueroa kämpft gegen Abel Ramos. Könnte man vielleicht auch noch erwähnen. Gut. das wär's dann auch so weit gewesen mit der Vorschau. Kommen wir zu den News.
Die Box Podcast Nachrichten.
Was gab es denn da so Neues in der Boxwelt in dieser Woche, Samira?
Ja, man kann sagen, für den Kampf zwischen Filip Hilgovic und Michael Hunter hat Matchroom Boxing sich durchgesetzt und den Kampf quasi, also den IBF Title Eliminator ersteigert. Also gegen Wassermann Boxing, also früher natürlich Team Sauerland. Man muss sich jetzt an den neuen, also ich muss mich noch an den neuen Namen gewöhnen, auch an die Sprache anscheinend, dass man jetzt ja die Sauerland Boxer alle mit Wassermann Boxing in Verbindung bringt. Aber ist jetzt vielleicht auch keine Überraschung, dass man da dem größten weltweit wichtigsten Promoter mit den besten TV-Deals irgendwie unterliegt oder halt dann nicht so viel mitbieten kann. Eddie Hearn soll 606.666 US-Dollar für den Kampf geboten haben, wenn das so stimmt, was bei Boxen 1 steht. Und ja, deswegen weiß man, also weiß ich nicht, wo der Kampf dann stattfinden wird. Auf jeden Fall wird Eddie Hearn wahrscheinlich, weiß nicht, ob das England jetzt eher USA, wahrscheinlich auf irgendeine interessante Card setzen, was da Sinn macht. Aber ist ja schon mal interessant zu sehen, dass jetzt Wassermann Boxing sich jetzt bei dem ersten Kampf, den es jetzt zu ersteigern gab, jetzt nicht da irgendwie den Kampf ersteigert hat. Ich meine, das sagt ja auch schon was aus im Endeffekt. Aber man kann natürlich auch nicht gleich mit Eddie Hearn mithalten. So. Das, oder? Überrascht dich das? Also eigentlich ist es klar, oder? Was?
Ja. Ich meine, die Summe ist ja auch irgendwie ist okay. Ich meine, man könnte natürlich sicherlich aus Wassermanns Stelle da mal ein Statement setzen und das Ding ersteigern, gerade weil Hilgovic sicherlich da auch sehr gute Siegchancen sogar hat. Aber ja, gute Frage. Ich denke, ja, ich weiß nicht, das könnte sicherlich auch bei einer großen, sehr großen Veranstaltung vielleicht so ein Co-Main-Event sein.
Ja.
Oder vielleicht in einer nicht ganz so großen schon ein Main-Event, weil es ist schon ein Top-Kampf, ne? Keine Frage. Aber so ein Riesending als Co-Main-Event, sehr sexy und ja, mal gucken. Also ich glaube auch nicht, dass wir das in so einem Riesenrahmen sehen werden, weil, ja, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall nicht uninteressant. Aber ja, von Wassermann hätte mir vielleicht gewünscht, einfach das Ding einfach mal zu kaufen, weil einfach mal so ein Statement zu setzen, direkt am Anfang, hier, schaut her, hier sind wir. Aber hat man nicht gemacht. Zu Wassermann haben wir auch schon eigentlich alles gesagt.
Aber es passt ja ein bisschen dazu, was wir auch am Anfang so ein bisschen gesagt haben. Aber stimmt, es wäre halt ein Ausrufezeichen gewesen, wenn man sich dagegen Eddie Hearn so ein bisschen durchgesetzt hätte, ne? Auch jetzt geldtechnisch, finanziell so. Vor allen Dingen, der Kampf ist jetzt auch nicht so ungefährlich für Hilgovic. Also das muss man halt dazu sagen. Und dann ist der Ort vielleicht auch nicht so unwichtig und wer da dann die Strippen zieht und so, wer da dann alles bestimmt. Also da gibt es schon ein gewisses Risiko so in diesem Kampf. Also auf jeden Fall sehr spannend und wird man sehen, was für Kämpfe dann Wassermann Boxing das erste Mal ersteigert quasi oder was sie das erste Mal dann selbst auf die Beine stellen oder ob die jetzt einfach dann bei Eddie Hearn quasi immer dann auf den Cards dann boxen. Wird man sehen, wie die Entwicklung ist oder was sie sich da quasi vorgenommen haben. Kann ja sein, dass sie gar nicht so eigene Veranstaltungen planen wollen, sondern dann auch eher wirklich bei den Big Names quasi unterkommen und dann spart man sich halt auch ein bisschen in Organisation und diese ganzen Sachen drumherum.
Ja. Auf jeden Fall.
Dazu passt eigentlich dann auch die nächste News, dass Eddie Hearn sich von Sky Sports trennen möchte und ab Juli 2021 wahrscheinlich in Großbritannien dann auch Boxen über The Zone zu sehen sein wird und mit The Zone zusammenarbeitet. Also es ist noch nicht komplett bestätigt, das stand halt bei Boxen 1, es sind noch so ein bisschen Gerüchte, so was so umgeht in den Medien, aber es spricht vieles dafür und im Endeffekt wäre das ja für die englischen Fans wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt ein Nachteil. Also ich denke, das ist auch für Eddie Hearn einfacher, wenn er alles unter einem Namen, unter einer Plattform vereint. Das ist auch organisatorisch wahrscheinlich viel einfacher und es soll ja auch irgendwie ein Multimillionenvertrag mit The Zone sein. Und ja, Also ich kann es verstehen, dass man dann versucht, das irgendwie in vielen Ländern zu vereinen. Und wenn man gerade so eine erfolgreiche Plattform hat, die auch besonders auch Geld zahlt, genug, um wirklich diese großen Kämpfe zu machen, dann ist es eigentlich doch, also ich finde, das ist eigentlich eine positive Nachricht für den Boxsport. Oder was meinst du, kann man das irgendwie negativ interpretieren?
Nein, nein, auf jeden Fall. Ich meine, alles, was irgendwie Aktivität bringt und Aufmerksamkeit und ist doch immer gut. Und ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß man halt nicht, ne?
Ja, wir wissen ja auch noch nicht, was das dann für Preise in Großbritannien sind für The Zone. Ich weiß nicht, ob das ähnlich günstig ist wie in Deutschland oder ob die da andere Preise haben oder ob die dann trotzdem Kämpfe irgendwie als Pay-Per-View machen können, die dann extra kosten. Man weiß ja nicht genau, ne, wie das Zahlmodell ist. Aber ich gehe jetzt natürlich von uns aus, so wie das in Deutschland ist. Und dafür kriegt man ja recht viel für kleines Geld, würde ich einfach mal sagen. Beziehungsweise sehr gut, also quasi die beste Qualität so, auch von den Kämpfen und von der Machart, so die größten Namen. Und dafür ist es ja schon viel, was man bekommt. Aber muss man natürlich abwarten, wie das dann in UK sein wird.
Ja. Schwer zu sagen. Tendenziell gut, weil ich glaube, Sky ist auch nicht unbedingt gerade ganz so preiswert in England und ist wahrscheinlich für den gemeinen Fan eher besser, aber wie genau und wieso, weshalb und was auch immer daraus so entsteht, abwarten. Tendenziell positiv, aber man weiß es eben nicht. Ne? Gut, gibt es sonst noch irgendwas Erwähnenswertes Neues oder irgendwas, was wir noch sagen müssten?
Nö, eigentlich nicht. Aber ihr könnt uns natürlich weiter eure spannenden Fragen stellen. Zuletzt waren die Hörer etwas ruhig. Also könnt ihr natürlich auch mal. Wir sind auch manchmal ruhiger. Aber wir freuen uns trotzdem über ein bisschen mehr Rückmeldung, über Fragen, Themen. Weil diesmal hatten wir ja gar keine Frage in der Folge. Ja, schreibt uns einfach eure Fragen. Lasst ein Like auf YouTube da. Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter, wenn ihr unsere Arbeit irgendwie schätzt beziehungsweise einfach unseren Zeitaufwand irgendwie cool findet, dass wir über Boxen sprechen und euch mit unserer positiven Art begeistern oder auch mit unserer sehr kritischen Art, die nicht immer allen gefällt.
Genau, vielleicht mögt ihr uns ja auch nicht. Dann verärgern wir euch. Echt? Und wir hören trotzdem.
Ja, ihr könnt uns auch Hate-Nachrichten schicken. Vielleicht lesen wir die sogar vor, wenn die lustig formuliert sind. Also strengt euch ein bisschen an. Wenn wir da sehen, dass jemand sich sehr ins Zeug gelegt hat, dann lesen wir die auch vor.
Ja, also so guter Hate ist schon gut, aber ein bisschen witzig, irgendwas Nettes ausdenken oder so.
Ja, das, nicht so billig, also muss schon ein bisschen so auf höherem Niveau sein, jetzt nicht so, ja, ihr seid scheiße, ich hasse euch, sondern das soll schon so ein bisschen, ja, ein bisschen mit Witz und so ein bisschen sich anstrengen, so ein bisschen mal den Geist anknipsen. Ja, gut, dann schön, dass ihr dabei wart und ja, folgt uns überall, wo ihr könnt, Instagram, YouTube, Abo dalassen und teilt uns eure Meinung mit, wir freuen uns auf Feedback.
Ja, dann bis nächste Woche, liebe Hörer.
Tschüss.
Bleibt gesund. Servus.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast